Gerade haben wir ja ein Stück von der Geschichte des Zacharias gelesen und gehört. Zacharias, das war ja dieser Mann, der, als er diese Begegnung mit dem Engel hatte, es ihm die Sprache verschlagen hat. Denn er hörte ja, dass er, also er und seine Frau, die Elisabeth, dass er noch einen Sohn bekommen sollte im hohen Alter. Und die Frage war, wie kann das denn gehen? Und da ist er erstmal verstummt und konnte 9 Monate lang auch darüber nachdenken, was eben dort geschehen ist. Und das ist ja so diese wundersame Begegnung gewesen. Und Johannes Lukas baut ja sein Evangelium so auf, dass er damit beginnt, dass erstmal dann Johannes der Täufer ins Spiel kommt, eben Zacharias, Elisabeth, um eben diesen Vorläufer dann auch zu beschreiben, der gekommen ist, um auf den Mann hinzuweisen, um den es dann am Ende auch geht in der Weihnachtsgeschichte und ja im ganzen Evangelium, nämlich Jesus von Nazareth. Und die Frage ist, was ist das mit diesem Mann aus Nazareth? Und in der Wirklichkeit des Zacharias leuchtet schon etwas eben auch davon auf. Und Johannes, wie gesagt, weist ja dann auch am Ende darauf hin, auf das, was da kommt. Was ist das mit diesem Mann aus Nazareth? Wer sich diesen Lobgesang des Zacharias anhört, der bekommt so ein bisschen eine Ahnung davon. Und dieser Lobgesang des Zacharias ist eben ein Loblied oder das Loblied eines Erlösten. Das Loblied eines Losgekauften. So lesen wir es dann ja auch hier an dieser Stelle. Gelobt sei Gott, der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. So beginnt dieser Lobgesang des Zacharias und wenige Verse später geht es eben nochmal um die Erlösung. Und das Wort, was Lukas hier benutzt von der Erlösung im Griechischen, ist nicht das, was man so standardmäßig benutzt, sondern es nimmt einen nochmal mit auf eine andere Reise. Und wenn man den Text dann genau liest, wird man auch entdecken, ja, irgendwie geht es noch gar nicht um das Erlösungswerk Christi. Naja, indirekt schon, aber Zacharias beschreibt nochmal etwas anderes, was mit dieser beschreibt aber nochmal, ja, vielleicht präziser auch das, was das ist mit der Erlösung. Und dieser Begriff, den Lukas hier benutzt, den kann man eben auch mit Erlösung übersetzen. Aber wie gesagt, es ist nicht der typische griechische Begriff dafür, sondern der Begriff, der hier benutzt wird, ist ein Begriff, den man auch mit Loskauf dann beschreiben kann. Also Loskauf. Wir haben ja das auch in diesem Vers dann gehört, dass er uns erlöst aus der Hand und von der Macht unserer Feinde. Das ist ja so dieser Zusammenhang. Und da ja, kann man mal versuchen, sich in die Wirklichkeit des Zacharias so ein bisschen zu versetzen, was da wohl alles anklingt aus der Geschichte Israels. Denn Zacharias war ja ein Mann, der, ich sag mal, noch ganz im Alten Testament steht, der auch für die Wirklichkeit des Volkes bis zu diesem Zeitpunkt steht. Und ja, wenn man sich so ein bisschen in seine Welt hineindenkt und hineinversetzt, bekommt man schon ein bisschen so eine Ahnung davon, was er denn alles meinen könnte, wenn er davon spricht, dass man losgekauft wird aus der Hand der Feinde. Dieser Loskauf, das ist auch etwas, was ja in unterschiedlichen Zusammenhängen gesehen werden kann, aber eben auch in besonderer Weise in dieser Geschichte Loskauf eben aus der Hand der Feinde. Und was damit verbunden ist, ist eben dieses Thema Sklaverei. Wir kennen das ja in der Bibel, diese Geschichte eben vom Jubeljahr. Jedes 50. Jahr ist das Jubeljahr des Herrn. Pfingsten hat ja auch etwas damit zu tun, wo eben die Sklaven auch wieder freigelassen werden, wo es dazu kommt, dass die Sklaverei beendet ist. Und das ist das, was hier bei Zacharias schon anklingt, dass wir aus der Hand der Feinde, also aus der Versklavung heraus, dann befreit werden. Natürlich damals auch ein ganz konkreter Kontext, eine Wirklichkeit, die wir heute ja gar nicht so mehr kennen. Natürlich wissen wir, es gibt noch Sklaverei, obwohl Franz Beckenbauer ja das irgendwie nicht so sieht. Er hat ja gesagt, damals in Katar, er hat keinen mit einer Kugel um Bein gesehen, also irgendwie Sklaverei. Also leicht kann man sich's dann auch machen. Aber wir wissen natürlich, Sklaverei gibt es bis zum heutigen Tage nicht so in unserem Kontext, in unserer Lebenswirklichkeit. Aber vielleicht ja auch doch, nur ein bisschen anders. Also wenn wir jetzt mal die Kameras ausmachen würden und fragen würden, wer fühlt sich von seinem Arbeitgeber irgendwie ein bisschen wie ein Sklave behandelt, vielleicht würde der eine oder andere ja sogar auch aufzeigen. Also eine Wirklichkeit, die dem Zacharias ganz lebendig vor Augen stand. Und es ist natürlich klar, der Sklavenhalter ist niemals mein Freund. Also er kann irgendwie freundlich sein zu mir und kann auch, und das war damals nochmal der Unterschied auch zu den Tagelöhnern, den Sklaven ging es eigentlich nochmal ein bisschen besser, weil Sklave war ja Eigentum des Sklavenhalters und der hat natürlich schon danach geguckt, dass wie mit seinem Auto und mit seinem Haus und mit dem, was er so am Besitz hatte, dass er damit gut umgeht, um diesen Wert lange zu erhalten, und das galt natürlich auch für die Sklaven. Also die Tagelöhner, die waren schon schlimmer dran. Aber der Sklavenhalter ist niemals der Freund des Sklaven. Und man weiß das ja auch so vom Hörensagen aus unterschiedlichen Filmen und Geschichten. Es gibt natürlich unterschiedliche Sklavenhalter. Es gibt Sklavenhalter, die sagen, okay, ich weiß, du bist mein Besitz. Klingt dann vielleicht auch ein bisschen doof, aber deswegen hege und pflege ich dich. Aber es gibt natürlich auch die Sklavenhalter, die sagen, du bist mein Besitz und ich mache mit dir, was du willst. Und menschliche Arbeitskraft ist nicht so teuer. Wenn du kaputt bist, kaufe ich mir halt was Neues. Die Haltung gibt es auch. Aber, und das war klar, der Sklavenhalter ist nie der Freund, sondern ist immer, das kann man jetzt eben unterschiedlich dann auch beschreiben, aber ist eigentlich immer der Feind, der mir am Ende feindselig gegenübersteht. Manchmal vielleicht mit auch, sag mal, bestimmten Motivationen, die das Ganze erträglicher machen. Aber das ist so die Spannung, um die es geht. Und Zacharias singt dieses Lied der Erlösten und singt eben davon, dass er losgekauft wurde aus der Hand der Feinde. Und er sagt nicht nur aus der Hand meiner Feinde, sondern aus der Hand unserer Feinde. Und wie gesagt, da schwingt so eine lange, lange Geschichte an. Man kann jetzt natürlich so eintauchen auch in die, in die damalige Wirklichkeit und so ein bisschen nochmal versuchen, so etwas von dem, was vor langer, langer Zeit geschehen ist, so ein bisschen für sich wahrzunehmen. Aber diese Weihnachtsgeschichte ist ja auch immer eine Geschichte, die ja eigentlich tagesaktuell sein will, die in diesem Jahr stattfinden will. Heiligabend soll in diesem Jahr wieder neu stattfinden. Und das ist ja so die große Herausforderung. Und von daher ist in diesem Zusammenhang mit diesem Lied des Erlösten die Frage, wo sind eigentlich deine Feinde? Wo sitzen eigentlich deine Sklaventreiber? Wo sind eigentlich die, die dich in deinem Leben versklaven? Und darüber kann man ja dann auch erstmal für sich so ein bisschen nachdenken, um rauszukriegen, naja, also äußerlich bin ich jetzt nicht versklavt, aber irgendwie merke ich ja doch, es gibt so in der Psychologie und damit auch in der Therapie, wo es darum geht, Menschen eben auch aus der Sklaverei herauszuholen, immer wieder die Erkenntnis, dass der erste und der wesentliche, jetzt könnte man vielleicht auch sagen, der eigentliche Sklave ist immer der, der sich irgendwann in meine Seele und in meinem Herz eingenistet hat. Die Versklavung, die wir als Menschen erleben, die uns wirklich unfrei macht, ist die Versklavung, die aus dem Innern des Menschen heraus geschieht. Wir lesen das immer wieder in Biografien von heiligen Männern und Frauen, die in Ketten gelegt wurden, also wo es dann auch äußere Sklavenhalter gab, die dann gesagt haben, pass auf, du kommst jetzt in diese Zelle, weil du das falsche Bekenntnis hast und. Und sie kamen dann eben ins Gefängnis, wurden versklavt und man kann das an sehr vielen Biografien oder in sehr vielen Biografien dann auch nachlesen. Also Johannes vom Kreuz ist zum Beispiel eine Person, der große Reformator der Karmeliten, der das für sich so erlebt hat. Mit ihm sind seine Brüder sehr unbarmherzig umgegangen. Also er stand so für die unbeschuhten Karmeliten. Also wer da ein bisschen Eindruck von bekommen will, kann mal die Eva fragen oder auch mal nach Birkenwerder gehen. Da sind auch Karmeliten. Das war einer, der auch Sklaverei erlebt hat. Auch äußere Sklaverei. Seine Brüder haben ihn ins Gefängnis geworfen, weil sie gesagt haben, du mit deiner Weise den Glauben zu verstehen, du mit deiner Radikalität, das geht uns auf den Geist. Und ja, das ist ja dann oft das, was passiert. Leute, die irgendwie nicht so richtig dann reinpassen ins System, in welches System auch immer, die werden verbannt und kommen ins Gefängnis. Johannes vom Kreuz hat das für sich so erlebt und da fürchterlich drunter auch gelitten. Ignatius von Loyola, der Gründer der Jesuiten, kannte etwas von dieser Geschichte und die Jesuiten selber haben auch für viel Sklaverei dann auch gesorgt. Dietrich Bonhoeffer, einer, der uns vielleicht ein bisschen näher ist, kannte das auch, dass er für seine Haltung und für das, was er sagte, eben ins Gefängnis kam. Er war dann kein Sklave, wir beschreiben das hier anders, aber wo er genau in so einer Situation war, dass er unfrei war und dass die Feinde eben gegen ihn getobt haben. Und da gibt es unzählig viele Geschichten. Und das Interessante ist, wenn man diese Lektüren dann sich zumutet, dass alle unterschiedlich beschrieben, aber immer zu diesem einen Punkt kommen. Dass sie am Ende sagen, Freiheit hat am Ende nichts damit zu tun. Und ich weiß, das ist schon eine steile Aussage, aber Freiheit hat am Ende nichts damit zu tun, mit dem, was äußerlich mit mir geschieht. Diese Männer und Frauen waren immer sehr darauf bedacht, bei Bonhoeffer kann man da auch sehr viel lernen, sie waren immer darauf bedacht, diese innere Freiheit nicht zu verlieren. Sie waren darauf bedacht, eben innerlich nicht versklavt zu werden. Und das ist ja sehr oft etwas, was passiert, wenn einem ein Feind begegnet, dass man auf einmal, ich sag mal, die Verhaltensweisen des Feindes übernimmt, den Gesichtsausdruck des Feindes übernimmt, auf einmal auch in eine Destruktivität der Feinde hineinkommt und das übernimmt, was sie einem selber antun und damit die innere Freiheit auch verloren geht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe das für mich auch immer wieder so erlebt in bestimmten Situationen, dass ich irgendwann die Entscheidung treffen musste, kämpfe ich jetzt hier weiter und muss jetzt in meinem Leben mich anders aufrüsten und anders verhalten, um gegen diese Feinde dann eben vorzugehen? Mache ich das? Oder gucke ich, dass ich meine innere Freiheit nicht verliere. Also ihr merkt das zum Beispiel, wenn ihr in irgendwelchen Auseinandersetzungen seid und mit Menschen und ihr anfangt nicht mehr um die Sache zu streiten, nicht mehr um darum zu streiten, dass ich an dem System meinetwegen etwas verändert, sondern anfangt gegen Menschen zu kämpfen und zu streiten, dann werdet ihr innere Freiheit verlieren. Dann wird eure Seele wund, dann wird eure Seele krank und dann werdet ihr merken, dass neben dieser äußeren Unfreiheit, dieser äußeren Versklavung auch in euch etwas und mit euch etwas geschieht. Deswegen Böses mit Bösem bekämpfen funktioniert. Ja, auf dem Schlachtfeld, da kann man auch siegen. Aber man kann dann auch als Sieger am Ende zum Opfer werden und da muss man eben gucken, was daraus sich dann auch entwickelt. Und von daher, das gab es und gibt es auch immer wieder in meinem Leben, wo ich an dem Punkt stehe, wo ich mich entscheiden muss. Sage ich jetzt, okay, dann verliere ich und dann ist das so. Oder sage ich mir, aus welchen Gründen auch immer, nein, jetzt erst recht. Und wie du mir, so ich dir. Und wenn du zu diesen Waffen greifst, meinetwegen der Verleumdung, dann greife ich auch dazu. In den letzten Wochen, ich komme aus dem Speien nicht mehr raus, wenn ich sehe, was hier in unserem Bezirk in der Politik läuft. Fürchterlich. Fürchterlich. Und da bleiben Menschen bei auf der Strecke. Und da sage ich auch immer den Protagonisten und ich halte mich da raus. Ich entscheide nicht, wer Recht, wer Unrecht hat oder so. Kann ich auch nicht, weil ich es nicht weiß. Aber ich sage immer, das Tragische daran ist doch, ihr bleibt doch alle auf der Strecke. Ist euch das egal? ihr nehmt doch alle Schaden an eurer Seele. Ist euch das egal? Und ich habe in den letzten Wochen viele Zigarren geraucht. Ist ja immer so, Symbol der Friedenspfeife dann auch, mit unterschiedlichen Leuten, um davon etwas zu vermitteln. Fangt nicht an, dann gegen die Feinde zu kämpfen auf eine Art und Weise, die euch am Ende dann wirklich in die Sklaverei führt. Und das ist eben nicht, dass das nicht schlimm wäre und, aber das ist eben nicht zuallererst die äußere Bedrängung, sondern das, was in uns bedrängt. Die Feinde, die wir in uns haben, die uns Dinge einreden, die am Ende nicht gut sind für uns und für den anderen. Und diese Erlösung, um diesen Loskauf geht es mir heute. Und Zacharias singt ja dieses Lied von der Erlösung und hält sich daran fest, dass jemand in diese Welt hineingekommen ist, um uns loszukaufen, um uns zu erretten aus der Hand unserer Feinde. Und wie gesagt, das sind zuallererst die Feinde, die in uns toben, die uns bedrängen und die uns versklaven. Jetzt könnten wir uns wieder ein paar Minuten Zeit nehmen, wo jeder für sich selber dann mal auch rauskriegt. Aber es klingt ja auch dann immer ziemlich sehr schnell an. Wie heißen eigentlich die Feinde in meinem Leben? Was ist eigentlich das, was mich immer wieder unterdrückt, was mich immer wieder versklavt, das, was mich immer wieder klein macht, was mich einschränkt in meinen Handlungen? Wie heißen eigentlich diese Feinde? Und dann Zacharias. In dem Augenblick, als er sich dazu äußern muss, wie sein Sohn denn heißen soll, weil der Elisabeth hat man irgendwie nicht so ganz getraut, weil irgendwie die redete Quatsch, weil er sagt, er soll Johannes heißen und sagt, hör mal, ich meine, okay, aber du hast keine Ahnung, in eurer Familie heißt keiner Johannes, deswegen kann der nicht Johannes heißen. Klar, das ist auch tiefenpsychologisch eine Wirklichkeit, die uns bestimmt. Kennen wir doch, dass wir die Geschichte unserer Familie an vielen Stellen einfach fortschreiben. Nicht, weil wir es wollen, sondern weil wir aus dieser Sklaverei heraus es nicht anders können. Kennen wir doch. Meine Familie, also nicht nur die kleine, sondern die größere, ist eben eine Familie von Alkoholikern. Ist eine Familie, in der immer viel gesoffen wurde. Ist eine Familie, in der immer auch Gewalt eine Weise war, Probleme zu lösen. Das ist meine DNA, das gehört zu meiner Geschichte dazu. Und wie oft wird dann die Geschichte einfach auch fortgeführt? Da kann ich wirklich für mich nur sagen, Gott sei Dank, irgendwann bin ich auf den Trichter gekommen, dann eben doch ziemlich früh, dass ich keinen Alkohol trinke. Nicht, weil mir das nicht schmeckt. Ich weiß das nicht, weil ich habe ja noch nie so richtig Alkohol getrunken. Und wenn ich manche verklärten Gesichter irgendwie sehe, denke ich, oh, hat doch auch was Schönes. Aber ich weiß genau, was ich will und was ich nicht will. Und ich will nicht, dass sich diese Geschichte in meinem Leben fortführt. Das will ich nicht. Ich will eine Loslösung haben von dieser Geschichte, die so viel Elend über unsere Familie, so viel Elend auch über Menschen gebracht hat. Ich will das nicht. Und bin Gott dankbar, dass er mich losgekauft hat aus dieser, oder rausgekauft hat aus dieser Sklaverei. Ich könnte euch noch von ein paar anderen Sklavereien erzählen, aber vielleicht ein andermal, wo ich immer noch auch am Kämpfen bin. Aber das Lied des Erlösten, dieses Zacharias, singt davon, es kommt etwas in diese Welt hinein, was dich loskaufen kann von deiner Versklavung, wo es zuallererst um die geht, die in dir ist, um die Sklaventreiber, um die Feinde, die in dir wohnen. Das ist jetzt kein Thema, ich sag mal, nur für fromme Leute, sondern da könnt ihr mit euren Nachbarn, mit euren Arbeitskollegen, wie auch immer, mal drüber sprechen, irgendwie oder mal ins Gespräch kommen und ihr werdet merken, die wissen alle, wovon ihr redet. Alle. Weil das kennen wir. Und natürlich ist keiner es sei denn, der ist richtig schräg veranlagt, so drauf, dass er sagt, ja, gib mir mehr von dieser Versklavung. Sondern wir alle haben in uns und tragen in uns die Sehnsucht, dass wir sagen, okay, es soll besser werden, es soll anders werden, es soll schöner werden. Weihnachten ist genau die Zeit, wo wir diese, ich sag mal, unbewusste innere Triebfeder immer wieder ausleben, indem wir sagen, ja, es muss ja irgendwie besser, es muss irgendwie schöner werden. Habt ihr eigentlich alle schon eure Weihnachtsgeschenke zusammen? Vielleicht kennt ihr das ja bei den Weihnachtsgeschenken, vielleicht seid ihr auch vollkommen befreit davon, aber bei den Weihnachtsgeschenken, die man dann schenkt, fragt man sich zu einem immer, was habe ich letztes Jahr geschenkt? Kennt ihr das? Ach, du weißt das nicht mehr, Harald, oder? Und dann gehört ja noch mal dazu, was habe ich denn geschenkt bekommen von dieser Person? Und dann fangen wir oft an, dass wir sagen, naja, jetzt kann ich ja dieses Jahr nicht irgendwie weniger schenken oder was weniger Schönes irgendwie besorgen. Und wenn ich dann weiß, ich habe von dem anderen irgendwie, boah, der hat sich ins Zeug gelegt, dann überlege ich ja auch, boah, ich muss in diesem Jahr, es muss schöner werden, weil, ja, warum eigentlich? Weil wir immer wieder an unterschiedlichen Stellen die Erfahrung machen, es ist nicht gut genug. Und wann habt ihr eigentlich genug geschenkt? Wann ist das Geschenk eigentlich schön genug? Wir haben gestern einen Tannenbaum besorgt und ihn aufgestellt und also wir behaupten schöner als im letzten Jahr. Also Dank an euch beiden und an Anne, also die haben ja auch den Baum hier geschmückt, schöner als im letzten Jahr? Ihr könnt ruhig sagen, ja, weil ihr habt ja, glaube ich, im letzten Jahr auch geschmückt, oder? Nicht? Ah, dann behaltet das für euch. Also. Weil wenn jetzt einer kommt und sagt, Mensch, so schön, viel schöner als im letzten Jahr, dann werden zwei, drei Leute hier ganz traurig, weil die im letzten Jahr den vielleicht geschmückt haben. Wir haben in uns diese Tendenz, dass wir versuchen, es irgendwie schöner zu machen, es irgendwie besser zu machen, weil es nicht gut genug ist. Und dann merken wir oft, gut ist auch nicht gut genug. Voltaire hat ja gesagt, das Bessere ist, ist der Feind des Guten. Und in diese Spirale kommen wir dann oft hinein, aus dieser Erfahrung, dass es eben nicht gut genug ist. Und diese Erkenntnis, das ist auch oft eine Erkenntnis, die viele Künstler dann auch machen, wenn sie versuchen, etwas fertigzustellen, dass sie immer sagen, es geht noch besser, es geht noch besser und es geht noch besser, aber dann das Gute noch nicht mal am Ende fertig kriegen, weil sie immer dem Besseren hinterherjagen. Wir müssen in dieser Welt am Ende damit leben, ja, es könnte schöner sein, es könnte besser sein. Wir könnten schöner sein, wir könnten besser sein. Und einer der Feinde, der sich in unserem Leben dann auch so einschleicht und gerade in so, ich sag mal, frommen christlichen Umfeld, ist eben, du bist nicht gut genug. Nicht gut genug. Und das ist so ein Feind in uns, der uns versklavt, der uns das Leben vermiest, der in uns immer wieder das auch zusammenbrechen lässt, was wir mühsam aufbauen, weil es ist nicht gut genug. Es ist nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. Wie dankbar bin ich, dass mein Herr, und dass das geklappt hat, mich aus dieser einen Versklavung heraus losgekauft hat. Aber wie gesagt, ich könnte euch ja auch noch ein paar andere Versklavungen erzählen, wo, erzählt man hier vorne nicht so freimütig. Nicht gut genug. Und das ist etwas, was am Ende den Menschen zutiefst versklavt. Du bist nicht gut genug. Es reicht nicht aus. Und dann musste dieser Zacharias erstmal 9 Monate darauf warten, dass in ihm etwas neu, auch in ihm etwas neu geboren wird. Nicht nur sein Sohn, der Johannes, sondern in ihm musste etwas neu geboren werden. Nämlich, da kommt jemand, der kauft dich frei aus dieser Versklaverei. Aus dieser Sklaverei, aus diesem Weg der Versklavung. Da kommt jemand, der hat sich auf den Weg gemacht, weil er sagt, du musst nicht erst gut genug sein, um das von mir her empfangen zu können, sondern ich komme, weil ich dich sehe in deiner Not und in deiner Versklavung, weil ich sehe, dass die Feinde in deinem Leben irgendwie Überhand haben und dir andauernd dieses und jenes einreden. Ich sehe das und ich bin gekommen, um dich loszukaufen. Ich bin gekommen, um dich frei zu machen. Und das Lösegeld, also das, was Lösung und Erlösung bringt, und das ist das, worauf Johannes hinweist, ist dieses Kind in der Krippe und dieser Mann am Kreuz. Von daher alle Jahre wieder neu die Einladung, sich auf den Weg zu machen. Als wir uns heute Morgen auf den Weg gemacht haben, hier zum Gottesdienst, hat die Ines auch nochmal gefragt, sag mal, wir sind doch erlöst, oder? Wir sind doch erlöst. Ja, sind wir. Und da müsst ihr euch auch keine Sorgen machen. Der Apostel Paulus hat das beschrieben und hat gesagt, wir werden verwandelt in sein Bild. Durch diese Loslösung, durch diesen Loskauf wird in uns etwas in Bewegung gesetzt und wir werden verwandelt in sein Bild. Und am Ende der Zeit, wenn wir vor unserem Herrn stehen, dann sind wir hineinverwandelt in sein Bild. Aber, und das ist auch die Botschaft und die Kraft des Evangeliums, das fängt ja hier schon an. Diese Verwandlung fängt hier schon an. Und das ist ja das, was Christus auch will, dass wir in unserem Leben schon verwandelt werden, mehr und mehr in sein Bild. Die Vollendung wird am Ende der Zeit sein. Aber er will uns ja im Hier und im Jetzt schon mehr auch verwandeln in sein Bild. Warum? Damit Menschen in uns Christus entdecken. Und darum ist es wichtig, das, was wir eben heute bei Zacharias gelernt haben, dass wir uns immer und immer wieder auf diesen Erlösungsweg machen. Nicht, damit wir am Ende erlöst werden, sondern dass im Hier und Jetzt, dann im Jahr 2024, vielleicht Christus noch ein bisschen mehr in unserem Leben zu sehen ist. Das geschieht nicht, indem ich so einen frommen, heiligen Blick irgendwie mir aufsetze, ist manchmal auch gut. Nein, das geschieht dort, wo in meinem Leben Loslösung und Loskauf geschieht. Denn dann kann ich davon Zeugnis geben. Und dann sehen Menschen das, dass sie auf einmal sagen, Mensch, du hast doch früher immer so viel gesoffen, was ist denn los? Und dann kann man erzählen, ja, hatte seinen Grund, aber jetzt habe ich noch mal einen anderen Grund. Mensch, ich sehe doch, dass du jede Woche deine Frau verprügelt hast und jetzt nur noch einmal im Monat. Wenn es so lustig wäre. Ne? In unserem Leben sollen Menschen entdecken, dass es diesen Punkt gibt, an dem der Loskauf geschieht, an dem wir frei werden aus der Versklavung. Und deswegen alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir, ja, wir versklavten Menschen sind. Und er will einziehen in unser Haus und in unser Herz, auch in diesem Jahr wieder neu, damit ein Feind weniger sich bei mir zu Hause einnistet, sondern die Tür nach draußen gewiesen bekommt, weil er in meinem Leben nichts mehr zu suchen hat. Und ich wünsche uns allen miteinander in dieser Adventszeit, dass wir diese Schritte gehen können, um in der heiligen Nacht diesen Erlöser wieder ganz neu in unser Herz schließen zu können. Amen.